I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Film. Wir haben heute wieder einen tollen Film im Programm. Markus, was werden wir uns denn heute anschauen?
Ja, wir werden uns ansehen für eine Handvoll Dollar, per un pugno di dollari, der nicht unbedingt der erste Western aus Italien, aber möglicherweise der erste echte Italo-Western, der gedreht wurde von Sergio Leone. Und ich habe ihn ausgewählt, weil er eben der erste echte Italo-Western ist, weil er der Auftakt einer Trilogie ist, der Dollar-Trilogie von Leone, eine der wenigen Trilogien oder Filmreihen, wo man meines Erachtens sagen kann, die wird mit jedem Film tatsächlich besser. Und weil er der Film ist, der Clint Eastwood zum Weltstar gemacht hat. Denn Eastwood war vor diesem Film in den USA eigentlich nur als TV-Darsteller bekannt und ist eben mit diesem Film international gleich bekannt geworden.
Ja, das klingt ja erstmal sehr interessant, würde ich sagen.
Und weil ich großer Italo- und Spätwestern-Fan bin.
Okay, das kommt auch noch hinzu. Ja, das finde ich gut, ja.
Und dieser Film, ja, ein Stück weit diesen Wendepunkt vom alten, klassischen John Ford, John Wayne Western, der zu dem Zeitpunkt schon fast tot war, also der Western, nicht die beiden Darsteller, hin zu dem, was man als Spät- und Italo-Western heutzutage bezeichnet und den Western neu belebt hat tatsächlich.
Ja. Was haben wir für eine Laufzeit? Wir sind ungefähr
100 Minuten sowas um den Dreh. Circa 100 Minuten.
100 Minuten, ja gut. Also dann würde ich sagen, wir schauen doch mal rein, oder?
Genau, würde ich auch sagen. Und wir schauen übrigens die Kinofassung und nicht die US-TV-Fassung, für die man einen extra Prolog aufgenommen hat. Aber das erzähle ich nachher nochmal etwas genauer. Und wir sind beim alten Tobis-Logo.
Und trotzdem kommt der Hahn auch wieder, ne?
Genau. Wobei ich das alte Tobis-Logo etwas befremdlich finde, dass der Hahn da das Ei legt. Ich glaube, das ist heute nicht mehr der Fall. Und ja, kurz vielleicht noch, bevor es dann richtig losgeht zur Besetzung, zwei, drei Worte.
Gerne.
Oder nee, warte, erstmal noch zum Vorspann. Das ist nämlich ein sehr ungewöhnlicher Vorspann für einen Western.
Ja, und der muss ja sagen, erinnert ja auch schon so ein bisschen auch an das, was Quentin Tarantino gerne benutzt, ne? Ja,
vor allem in der Zeit erinnert er an Bond-Vorspänne.
Oh, stimmt. Das ist auch eine gute
Beobachtung. Und das ist wohl etwas, was ganz bewusst gemacht wurde, dass man eben damit auch zeigen wollte, das ist ein neuer Western. Mhm. Und das ist eine neue Art von Western. Und das sind auch neue Figuren. Denn gleich wird ja Clint Eastwood auch eingeführt. Und auch die Musik ist eine ganz andere.
Mhm. Mhm.
Ja, das ist nicht mehr die klassische Orchester-Western-Musik, die wir haben, sondern das ist modernere Musik. Das ist ein bisschen, ja.
Also für die Zeit
moderner. Ja, genau. Das ist nicht mehr das klassische große Studio-Orchester, was wir aus den USA kennen. Mhm. Sondern ne, wir haben hier diese Fender-Gitarre, die da noch spielt.
Und die Glocke, die da reinschlägt.
Genau. Das ist natürlich Ennio Morricone-Musik.
Ja.
Der ja wie kein zweiter für dieses Genre auch steht, auch wenn er längst nicht nur dort komponiert hat.
Ja. Das stimmt. Und ich glaube, habe ich das richtig noch beobachtet, dass wir keinen Abspann haben
bei dem Film? Wobei
und deswegen der Vorspann so aufwendig ist?
Das ist aber, glaube ich, häufiger so, gerade bei kleineren Produktionen aus der Zeit, dass die keinen Abspann hatten, weil die Leute da eh nicht im Kino saßen.
Achso, okay.
Also man muss da alles vorher reinpacken.
Weil damit die Aufmerksamkeit da ist.
Das hast du aber auch bei größeren Produktionen auch aus den USA aus der Zeit noch.
Okay. Ja, aber du hast recht, ich finde den Vergleich zu den Bond-Vorspänen sehr, sehr gut. Also wir haben ja diese immer im Wechsel, rot und schwarz quasi, wie so negativ immer im Wechsel mit den Silhouetten der Figuren und dann zwischendurch die Einblendung der beteiligten Akteure und Macher des Films.
Genau. Und ja, das ist natürlich auch so ein nochmal so eine ganz deutliche Anlehnung an James Bond. Ne? Die Hauptfigur vom Kreis umgeben hatten wir vorher auch schon mal. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist nicht zu weit hergeholt.
Ja, stimmt. Und das war ja auch eben so ein Symbol, irgendwie so gleißende Sonne, aber gleichzeitig auch dieses Einbrennen des Films, wenn der am Kinoprojektor hingen blieb. Genau. Ne? Und jetzt sind wir In der ersten Filmszene und wir
Genau.
sehen,
Clint Eastwood,
ja.
dessen Namen wir nie so wirklich erfahren. Er wird zwar mal Joe genannt, aber ob das sein wirklicher Name ist oder nur ein Nickname für Amerikaner
Ja.
in Mexiko, weiß man auch nicht.
Ja, wir sind in Mexiko oder wo sind wir
Wir sind
hier?
in Mexiko,
Wir sind in
wir sind hinter
Mexiko.
der mexikanischen
Okay,
Grenze,
ja,
ja.
deswegen auch die Bauten, die sehen ja auch wirklich eher anders aus, diese weißen Klötze.
Genau. So, und Eastwood ist erstmal nicht der Westernheld, sondern nur der stille Beobachter.
Okay.
Sehen das Kind.
Ja.
Er
Und was
guckt.
auch sehr schön ist, sein Leuchten in den Augen, ne? Bei Clint Eastwood, da haben die dem richtig Licht von vorne gegeben. Das muss richtig anstrengend gewesen sein, da zu stehen vor der Kamera, glaube ich. Guck
Ja,
dir das mal
das
an.
sorgt auch, ja, das sorgt, also die Lichtsituation sorgt auch dafür, dass Clint Eastwood diesen für ihn typischen Gesichtsausdruck hat,
Mit
hier
den kniffenden
zusammengekniffen.
Augen, ja.
Ja.
Ach, das ist, ja, okay.
Das ist
Aber passt
es.
ja gut.
Ja.
Ne, passt ja wirklich gut. Und man muss ja auch sagen, bei Western ist ja immer so ein bisschen das Problem, die Leute mit Hüten.
Ja.
Wie willst du die ins Licht setzen? Die Sonne knallt immer von oben und die
Ja.
Gesichter sind schwarz. Also du musst irgendwas machen, um die
So.
erkennen zu können.
So,
Okay.
und auch hier offensichtlich werden hier ein Kind und ein Mann von irgendwelchen Fremden misshandelt. Aber Clint Eastwood ist nicht der strahlende Westernheld, ist nicht John Wayne, der da jetzt dazwischen geht und den Banditen erstmal zeigt, wo es lang geht, sondern er bleibt stehen, beobachtet erstmal, mischt sich nicht ein.
Genau, das war jetzt der erste Blickkontakt zwischen Clint Eastwood, also dem Joe und dem. Von wem war der nochmal?
Das ist
Welche Familie ist das jetzt?
der müsste von den Rojos sein. Das
Den
ist
Rojos, ja.
das ist den habe ich hier nicht auf
Ja,
unser
unser.
Notizzettel, das Mario Bräger.
Ja.
Aber das müsste von den Rojos sein.
Okay. Ist ja im Prinzip auch erstmal noch unwichtig, weil
Genau,
es geht ja nur darum
die kennen wir ja
reinzukommen.
noch nicht. So, das ist
Genau.
übrigens Marianne Koch,
Ja.
die Marisol spielt, die weibliche Hauptrolle, also eine
Genau.
deutsche Schauspielerin, die dann auch gecastet wurde.
Ach
Was
ja.
ja sowieso typisch ist für diese Euro-Koproduktionen aus den 60ern, 70ern. Ne?
Okay. Man fragt sich, warum braucht er so unfassbar lange zu trinken? Und er hat ja unglaublich viele Klamotten an, ne?
Ja, weil er eben wahrscheinlich alles, was er besitzt, dabei hat.
Das könnte sein. Ja. Oh ja,
Zu
jetzt sehen
dem
wir.
Baum gibt es eine schöne Geschichte.
Das ist der Baum, wo der Galgen hängt. Und jetzt reitet Clint Eastwood, also der Joe,
Genau.
unten drunter durch, direkt unter dem
Und
Galgen.
zwar wollte Leone unbedingt diesen Baum haben und der stand auf dem Grundstück von irgendeinem Landwirt in Spanien, wo sie das gedreht haben. Und er hat sich dann als Mitglied der Straßenpolizei oder der Straßenverwaltung ausgegeben und den Baum konfisziert, weil er angeblich zu nah an der Autobahn stünde und gefährlich
Ach
sei.
nein, und damit ist er
Und den dann
durchgekommen.
ausgraben lassen. Offenbar ja. Aber es war sowieso eine sehr sehr interessante Produktionsbedingungen, da gehe ich aber später noch mal ein bisschen
Ja, auf
drauf
jeden
ein.
Fall, ja. Adios, amigos. Was hat das auf sich? Also der Reiter, der mit diesem Adios, amigos auf dem, also wie eigentlich wie so ein Schulstreich an Joe vorbei reitet.
Er verlässt das Dorf.
Eigentlich das, was ihm jetzt auch gleich geraten wird, ne?
Ja, er verlässt das Dorf, weil dieses Dorf, werden wir ja gleich noch erfahren, ist die absolute Hölle, letzten Endes. Es gibt in diesem Dorf nichts, was man als rechtschaffender Mann tun kann, außer Särge bauen. Das wird ja nachher
Ja,
nochmal
genau,
erwähnt,
das ist
sogar
ja das,
ausdrücklich.
das einzige erfolgreiche Geschäft, was da wirklich konstant läuft.
Ja, und wir haben jetzt den ersten Auftritt des Glöckners des Dorfes, der ihm ein bisschen und uns natürlich als Zuschauern auch eine Einführung in das Dorf gibt und die Ausgangssituation sozusagen erklärt.
Und ich finde, er hat halt auch so ein bisschen was Irres durch dieses weiße Hemd, als wäre er da gerade irgendwo aus so einer Irrenanstalt ausgebüxt. Und ich meine, er redet ja auch so völlig abgedreht.
Ja.
Und er sagt, er ist der, der die Glocke spielen muss. Also da merken wir ja schon so, wir wissen nichts über Joe, er hat immer noch nicht gesprochen.
Wir erfahren ja auch nichts über ihn.
Ja, wir fahren überhaupt nichts. Er bleibt ein Unbekannter, ne?
Ja. Wir erfahren. Es gibt einen Satz dann später noch, wo er der Familie hilft, dann von Marisol.
Ah, ja.
Da erwähnt er mal was, aber das ist so kryptisch, dass wir auch nicht wirklich daraus irgendwas schließen können. Ja. Wie gesagt, Leone, sag ich schon. Clint Eastwood war zu der Zeit in Amerika ein TV-Darsteller, nämlich in einer TV-Serie namens Rawhide oder dann auf Deutsch 1000 Meilen Staub. Und der Vertrag war auch so, dass er nicht in den USA Kinofilme drehen durfte, solange er Darsteller in dieser Serie war.
Ah, war das damals noch so kontraproduktiv, wenn man in zwei unterschiedlichen Formaten gearbeitet hat?
Ja, scheint so. Oder es waren halt Knebelverträge, ich weiß es nicht. Wobei, ich meine, die Zeit, wo Stars richtige Festanstellungen bei den bei den Verleihern hatten, ist ja auch noch nicht so lange her.
Ja.
Jedenfalls war das natürlich eine Chance für ihn, dann nach Europa zu gehen und diese Rolle zu übernehmen. Allerdings war er auch nicht die erste Wahl, muss man sagen, sondern andere Leute, die vorher angefragt wurden, waren Henry Fonda, James Coburn, Charles Bronson, Lee Marvin, Steve Reeves, ein amerikanischer Schauspieler, der in Italien schon mehrere Filme gedreht hatte zu dem Zeitpunkt, und Richard Harrison, der wiederum Clint Eastwood empfohlen hat dann.
Ja. Ich finde es interessant, dass es damals noch die Chance war, nach Europa zu gehen, um einen großen Film zu machen. Ist ja eigentlich heute eher unvorstellbar, diese Richtung, ne?
Ja, ja. Ja gut, Eastwood war dann der Einzige, der von den genannten bezahlbar war. Er hat die Rolle für $15,000 gemacht.
Oh, das ist ja, also, okay, das klingt jetzt nicht viel.
Ich weiß jetzt nicht, was das inflationsbereinigt ist. Aber wie gesagt, das Geld war knapp.
Ja.
Das war nicht die größte Produktion.
Okay. Ja, ich meine, gut, sind ja jetzt noch nicht so viele Drehorte, ne? Das ist ja im Prinzip alles an diesem einen...
Italien und zwei Orte in Spanien.
Okay, ja.
Also Studio in Italien und eben zwei Orte in Spanien waren die Drehorte.
Warum ist er denn jetzt in der Kantina so freundlich empfangen worden?
Weil er ein neuer Fremder ist, der Geld ins Dorf bringen könnte und der den Wirt halt Geld einbringt. Der lebt ja davon, dass
Fremde kommen. Ja, aber kommt er sagt davon. Ja gleich so, ich habe aber keinen Penny dabei oder was auch immer für eine Währung gerade da aktuell ist.
Gut, vielleicht ist ein Fremder ist halt besser als der Tod, denn es gibt ja nur den Tod in diesem Dorf.
Stimmt, den haben wir ja gerade durchs Fenster auch gesehen. Ja,
auch sehr schön, wie er das Fenster aufmacht und dann sitzt da wie auf dem Podest der Sargbauer.
Ja, und klopft freudig auf seinen Särgen rum.
Um noch kurz die Sache mit der Besetzung abzuschließen. Ja. Die meisten von den Leuten, die angefragt wurden, hat Leone dann später bekommen. Also Henry Fonda und Charles Bronson sind dann die beiden Hauptrollen in Spiel mir das Lied vom Tod. Und James Coburn spielt die männliche Hauptrolle in Todesmelodie.
Okay, das heißt, der Film hat auch auf anderen Ebenen durchaus Wirkung gehabt.
Ja, also für Leone war das auch der Durchbruch. Also vorher, er war vorher hauptsächlich Co-Regisseur und Regieassistent bei vielen. Hat auch zum Beispiel Ben Hur mitgedreht als Regieassistent. Ja, aber hatte als hauptverantwortlicher Regisseur zu dem Zeitpunkt nur den Sandalenfilm Koloss von Rhodos gedreht.
Spannend, okay.
Eastwood ist übrigens nicht Raucher.
Ja. Glaubt man bei dem Film jetzt nicht unbedingt, weil er eigentlich fast immer dieses Cigarillo oder was das
Cigarillo, ist? Cigarillo, ja, sind italienische Cigarillos, die man ganz schwer rauchen kann wohl nur. Die muss man anschneiden, um sie überhaupt rauchen zu können, sonst gehen die immer aus. Und als sie dann den zweiten Teil gedreht haben, ist dann Eastwood zu Leone gegangen und hat gefragt, ob er dann wirklich rauchen muss nochmal. Und dann hat Leone ihm gesagt, natürlich, der Zigarillo ist schließlich der Hauptdarsteller.
Ja, also der Joe kriegt jetzt gerade vom Wirt so die Eigenheiten des Dorfes erklärt. Und sie gucken von dem Balkon hinunter auf das Treiben auf der Straße.
Genau. Ja. Die Baxters und die Rojos. War übrigens in der ersten Drehbuchfassung noch zwei mexikanische Familien. Aber man hat sich dann entschieden, noch diesen Rassismus-Aspekt mit reinzubringen und eine der beiden Familien eben durch eine angloamerikanische auszutauschen.
Ja, also da hat er schon, also Joe hat jetzt gefragt, wer denn die stärkere Familie ist, und der Wirt sagte, die Roccos sind wahrscheinlich am stärksten.
Ja, und Eastwood dingt sich jetzt den Roccos an, wobei er ja später für beide Familien arbeiten wird.
Ja, sehr geschickt eigentlich, so als Doppelagent quasi.
Genau. Ja, er ist nicht ganz billig. Aber er macht es trotzdem für eine Handvoll Dollar.
Aber jetzt. Er hat doch jetzt gar nicht wirklich, er hat ja quasi eigentlich einen Monolog gehalten, ne?
Das ist großartig, macht drei Särge fertig.
Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, er hat im Moment noch kein Geld, ne? Aber er bestellt schon mal diese drei Särge vor.
Ja, gut. Ich gehe ja schwer davon aus, dass da die Familien für zahlen werden von denen.
Ja.
Ja, und er kommt zurück zu denen, die ihn, als er eingeritten ist ins Dorf, sich über ihn lustig gemacht haben.
Ja, er kriegt jetzt nochmal.
Auch schön, dass Eastwood eben nicht auf dem Pferd reitet, sondern auf einem Maulesel. Also auch nochmal so eine, so eine Inszenierung Abgrenzung. Als nicht als der klassische Westernheld.
Ja gut, das ist verständlich. Also Joe erklärt jetzt, dass sein Maulesel beleidigt ist.
Ja, das ist das. Du hast ja im Vorfeld schon gesagt, das wird dir manchmal zu langwierig gemacht. Mhm. Das ist halt das Ding von Leone. Er inszeniert diese Sachen immer so lange und langwierig und er zelebriert das auch richtig. Also er lässt da auch diese Stimmung entstehen und diesen Druck entstehen, der immer sich aufbaut, jetzt ja auch vom Ton her, durch die Musik, die sich dann so weit aufbaut, bis sie sich in einer einzigen Sekunde entlädt, wenn er nämlich mit 4 oder 5 Schüssen 4 Leute tötet.
Ja, ich denke mal, das hängt auch mit den Sehgewohnheiten im Kino ja wahrscheinlich zusammen. Ne? Ich meine, das muss man ja,
früher auch anders. Ne, so lange wäre das in einem US-Western damals nie gegangen.
Die Vorbereitung, bevor
er geschossen. Ja, da ging das Duell, zack, Mann gegen Mann auch und nicht einer gegen 5 erstmal. Ja, und hier erfahren wir, dass das Familienoberhaupt einer der beiden Schmugglerfamilien auch gleichzeitig der Sheriff ist.
Aber spielt das später irgendwann nochmal eine Rolle? Oder bleibt John Baxter eigentlich nur der Familienchef?
Das spielt insofern eine Rolle, als dass wir sehen, es gibt in diesem Ort kein Recht und Gesetz.
Okay.
Ich habe mich geirrt, wir brauchen 4 Särge.
Ja.
So. Und da ja auch gerade die Musik so leicht asiatische Klänge hatte, glaube ich, können wir mal über das Thema Yojimbo reden.
Gerne.
Und zwar ist das nämlich ein Film von Akira Kurosawa, der die Vorlage für diesen Film war. Und in Yojimbo geht es darum, dass ein Samurai im feudalen Japan in ein entlegenes Dorf kommt, das von zwei Familienclans beherrscht wird, die sich gegenseitig ausspielen, und er dingt sich jeweils den beiden Familienclans an, um sie gegeneinander auszuspielen. Ja. Es ist also dieselbe Story, die Leone hier von feudalen Japan in mexikanisch-amerikanisches Grenzgebiet im 19. Jahrhundert verlegt. Und die Story funktioniert genau gleich. Was er zeigt, dass die Story durchaus gut ist. Und ja, auch die erste, jetzt haben wir gerade die erste Einführung des Themas Rüstung und Schießen, was ja fürs Finale wichtig wird.
Das ist richtig, ja.
Das Problem nur bei dieser Adaption von Yojimbo war, dass sich niemand aus dem Produktionsstab Gedanken gemacht hat über die Rechte und mal angefragt hat, wie das denn mit den Rechten wäre. Und es gibt dann auch einen Brief von Kurosawa an Leone, der ihm dann geschrieben hat, also mir gefällt ihr Film sehr, nur leider ist es mein Film und nicht ihrer.
Oh, ist der Streit irgendwann mal, oder gibt's da einen
Streit? Man hat sich außergerichtlich geeinigt.
Ja.
Kurosawa bekam 15% der weltweiten Einnahmen.
Oh.
Und das exklusive Vermarktungsrecht für Japan, Südkorea und Taiwan.
Dann hat sich die Anfrage ja gelohnt, würde ich sagen. Ne?
Also dadurch hat er für eine Handvoll Dollar mehr Geld gemacht als mit Yojimbo selber.
Das ist interessant.
Und das sorgte übrigens auch dafür, dass wahrscheinlich ist das mit ein Grund, dass der Film in den USA so lange zurückgehalten wurde und tatsächlich ja erst viel, viel später, also mehrere Jahre später, nämlich erst im Jahr 1967 und nicht schon im Jahr 1964 veröffentlicht wurde und dann zeitgleich mit dem zweiten Teil nämlich schon rauskam.
Ach, das ist ja interessant. Ja. Aber ist denn dann der zweite Teil, der ist anders, ne? Der ist jetzt, oder ist das im Prinzip...
Also es ist keine Trilogie, die man so in dem Sinn als inhaltliche Trilogie finden kann, sondern das sind im Prinzip jeweils neue Interpretationen. Also die Figur von Clint Eastwood sieht zwar immer gleich aus und handelt auch ähnlich, trägt aber in allen drei Filmen unterschiedliche Namen.
Mhm.
Und oder zum Beispiel Gianmaria Volonté, der in dem Film Ramon Rojo spielt, der spielt im nächsten Film eine ganz andere Figur. Und Lee Van Cleef, der im zweiten Film eine wichtige Hauptrolle spielt, spielt im dritten Teil auch nochmal eine ganz andere Figur. Also es sind vom Stil her und vom Hauptdarsteller und dem Regisseur her eine Trilogie, aber es ist keine inhaltliche Trilogie.
Okay, ja, verstehe. Ja.
Also der zweite Teil orientiert sich auch nicht an einem japanischen Film oder so.
Ja, genau, das war sozusagen die Frage. Ja.
Auch das nicht. Ist übrigens nicht der einzige erfolgreiche Spätwestern, der einen japanischen Film adaptiert. Das hat John Sturges dann ein paar Jahre später mit Die Glorreichen Sieben auch gemacht, der eine Adaption von Die Sieben Samurai ist.
Hm.
So, und wir erfahren gerade, dass Ramon Rojo noch gar nicht im Dorf ist und dementsprechend noch gar nicht mitbekommen hat, dass Eastwood für ihn erstmal 4 Leute erschossen hat.
Ja, die Brüder haben sich ja auch ein bisschen gestritten da gerade. Und da sieht man auch so, dass auch da nicht alles so im Argen ist. Und jetzt teilt Joe mit, dass er ausziehen wird.
Mhm.
Ja. Er hatte ja im Haus von Ramon eigentlich ein Zimmer gekriegt, weil er, ne, er wurde genau. ja bezahlt, aber er zieht es doch vor, in der Taverne unterzukommen.
Was natürlich für seinen späteren Verlauf als jemand, der für beide Seiten arbeitet,
praktischer ist.
Ja.
Mhm. Aber er hat das irgendwie ganz geschickt gemacht irgendwie. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht so verdächtig gewesen, dass er da wieder ausgezogen ist. Weil ich meine, bisher hat er ja noch nichts gemacht, außer die Leute zu erschießen, ne?
Ja.
So, jetzt läuft die Armee ein.
Genau. Und das ist tatsächlich die erste Szene, die komplett neu für den Film geschrieben wurde und keine Adaption von irgendwas aus Yojimbo ist.
Hm.
Also der Film ist auch keine 1:1 Kopie, sondern ist auch inhaltlich
eigenen Sachen drin, ja.
Anders. Ja. Und Eastwood lässt es sich nicht nehmen, erstmal diesen Goldtransporter zu untersuchen und die Pferde, auch wenn er überhaupt keine Legitimation dafür hat.
Ja.
Das ist auch schön, wie hier die Pistole einfach aus der Kutsche kommt. Ja, und er scheint sich ja offensichtlich das Zimmer mit dem Wirt zu teilen.
Ja.
Ja, die beiden Hauptthemen, Marisol und der Goldtransport, werden jetzt miteinander so ein bisschen verwoben.
Ja. Wann hat er nochmal Marisol? Marisol hat er ja schon gesehen, aber da
Ganz
kannte
am
er sie
Anfang,
ganz am
aber er
Anfang,
wusste
genau.
nicht, wer das ist, ja.
Richtig. Und wie ist er nochmal an den Namen gekommen? Das war, der ist vorhin gefallen, oder?
Ich glaube, er hat ihm das erzählt, oder? Der Wirt. Oder haben sie das, oder ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Wirt erzählt hat oder ob er das aufgeschnappt hat, wo er das Gespräch belauscht
Ja,
hat
irgendwie
vorne
so,
bei den
ja.
Rochos.
Das scheint ja dann morgens zu sein, ne?
Ja,
So,
ja.
Joe steht auf aus dem Bett, hat alles an und muss sich nur noch den Gürtel mit dem Colt
Ja.
umschnallen.
War offensichtlich vorbereitet. Oder er
Ja.
hat, aber spricht nämlich auch dafür, dass alles, was er auf dem Pferd hatte, das einzige ist, was er hat. Dass
Ja.
er nämlich auch keine Schlafkleidung hat.
Und ich habe auch nicht gesehen, wie er sich den Zigarillo in den Mund gesteckt hatte. Er war auf einmal da.
Ja. Ja, und da haben wir wieder Leones Musik, die den Ritt der beiden illustriert. Und es ist ganz interessant, die Musik stand nämlich schon vorher fest. Leone hat die Musik vorher komponieren lassen und dann erst die Szenen dann passend darauf gedreht und dann teilweise auch Szenen länger gedreht als geplant, damit er die Musik komplett auslaufen lassen kann.
Okay. Warum weißt du nicht, ne? Warum er das so rumgemacht hat? Also hat sich so ergeben?
Offenbar war ihm das wichtig, dass die Musik den Film rhythmisiert. Könnte ich mir vorstellen.
Na gut, ja.
Das ist jetzt bei dem kommt, also ich würde sagen, beim Finale von Zwei glorreiche Halunken, dem dritten Teil der Dollar-Trilogie, da merkt man das richtig, wie dann die Musik den Schnitt selber rhythmisiert.
So, jetzt übergeben die Soldaten diese geheimnisvolle Box und es kommt zur Überraschung.
Genau.
Das war ein
Und
Hinterhalt.
Auftritt Ramon Rojo. Gespielt von Gian Maria Volonte.
Stimmt, den kennen wir ja noch nicht,
Nee,
ne?
den haben, nee, nee, der war ja noch nicht da im Dorf.
Ja gut, er war
Der
ja auch
war.
mit der Operation beschäftigt, ne?
Genau. Und er wird als skrupellos eingeführt. Also aber auch interessant, wie die beiden Familien. Fürsten eingeführt werden. Der eine ist der Sheriff, der sein Amt eigentlich nur nutzt, um Gaunereien zu machen. Der andere ist gleich der skrupellose Massenmörder, der alles mit seinem Maschinengewehr niederwalzt.
Ja, was aus heutiger Sicht wirklich echt albern irgendwo aussieht, oder? Also, wie übertrieben die Soldaten von den Pferden stürzen oder ne, durch die Schüsse getötet werden und dann so übertrieben umfallen.
Das weiß ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie es aussieht, wenn du von so einem Ding zerfetzt wirst.
Nee, das ist klar, aber eigentlich muss man sagen, ja, ziemlich gewalttätig, oder? Weil das
Ja.
einfach auch so lange läuft, diese Massakerszene.
Ja, das ist richtig. Der Film ist brutaler als das, was man bis dahin aus den USA gewohnt war. Weil natürlich auch in Italien kein Hays Code war, ne? Also kein Production Code, der zu starke Gewalt verhindern sollte. Deswegen sehen wir hier ja auch Blut und deswegen sehen wir ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt in der Szene gesehen haben, aber wir haben es ja schon bei Eastwood gesehen, wenn der Schütze und der Tote zur selben Zeit zu sehen sind. Das war ja früher überhaupt nicht machbar.
Ah.
Da musstest du ja Schütze, Schnitt und dann zeigen wieder andere Umfeld. Mhm. Das war in den USA sonst nicht zeigbar. Und hier sehen wir, Ramon macht auch keine Gefangenen. Und ist auch gründlich und ermordet auch den allerletzten noch, damit es ja keine Zeugen geben kann.
Ja.
Was ja auch nochmal später wichtig wird.
Stimmt.
Ja, und die beiden lernen sich jetzt zum ersten Mal kennen. Clint Eastwood und Ramon Rojo. Beziehungsweise Gian Maria Volonte. Der wohl durchaus Probleme hatte beim Dreh, weil er extrem links eingestellt war und dadurch durchaus Probleme hatte mit Clint Eastwood, der ja tendenziell auch eher politisch rechts steht in den USA. Volonte sprach auch kein Englisch zu dem Zeitpunkt, also die konnten sich auch nicht groß verständigen. Und die Dreharbeiten fanden im frankistischen Spanien statt, also auch da war wahrscheinlich
bisschen was los, ja.
Probleme für...
Was haben die denn dann diese Szene, wie haben die, in welcher Sprache haben die die denn dann produziert?
Die sprechen alle ihre Landessprache in der.
Ah, okay, ja.
Das
ja,
ist,
ja.
Weil in Italien ist es auch so, die haben sowieso immer nachsynchronisiert und nie den Studioton benutzt.
Ja.
Weshalb das bei diesen Euro-Produktionen egal war. Die haben alle ihre Landessprache gesprochen. Die haben, also das Skript wurde natürlich übersetzt. Die sprechen alle ihre Landessprache. Und dann wird das für die jeweilige Landesfassung
auseinandergeschnitten.
Neu synchronisiert, genau. Mhm. Und deswegen musste nämlich Volonte für den zweiten Teil auch Englisch lernen, weil er sich dann vertraglich binden musste, dass er sich selber für die englische Version synchronisiert.
Guck mal, eigentlich eine schöne Stimmung, ne? Mit, mit der Sonne und diesen Flusen, die da so rumfliegen.
Genau. Die später nochmal aufgegriffen werden, wenn Blätter rumfliegen. Mhm.
Ah, jetzt wird's philosophisch gerade, ne? Es ging ja um Krieg und Frieden und...
Ja, das ist richtig. Und...
Der Zigarillo kommt wieder in den Mund.
Ja.
Und das ist wieder das Motiv.
Genau.
Diese Flöte.
Ja, genau. Ich habe 4 von Baxters Leuten unter die Erde gebracht.
Ja. Eigentlich sagt Ramon jetzt gerade das, was auch der Zuschauer eigentlich denkt. Ne? Hm. Er kann sich nicht helfen und weiß nicht, was er über Joe denken soll. Ich meine, das ist ja das, man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, das ist ja so die immerwährende Frage in diesem Film.
Hm.
Wer bitte ist Joe?
Ja, wir wissen es nicht.
Wir kriegen auch keine Antwort, ne?
Nein. Warum auch? Das macht die Figur ja interessanter eigentlich auch, dass wir nichts über ihn erfahren. Wir brauchen ja auch nichts über ihn wissen. Es ist ein Ort. Warum verhält sich jemand so an diesem Ort? Ja, weil dieser Ort fernab von allem ist. Er ist offensichtlich irgendwo mitten in der Provinz. Er liegt im Grenzland, das wissen wir ja auch schon. Es gibt kein Recht und kein Gesetz da. Die einzige ehrenwerte Arbeit, mit der man dort Geld verdienen kann, ist Särge bauen.
Ja.
Das ist ein Niemandsland. Ein moralisches Niemandsland ist das.
Stimmt. Ja. Ich hab da irgendwie, ich stolper da immer wieder drüber, wenn die Frau hinten hochläuft mit diesem Gemüse oder was auch immer in dem Eimer, dann bleibt sie im Hintergrund, man sieht es irgendwie am Geländer kurz hängen und ihr bröselt da was runter. Also. Okay. Ich weiß nicht, was das
keine Zeit für Reshots.
Nee, wahrscheinlich. Ja, oder es war einfach egal. Die Leute waren so ein bisschen tranig da und...
Ja, ich glaube schon, dass die wirklich keine Zeit dafür hatten. Das war nämlich, der Film wurde zeitgleich produziert mit einem anderen. Und der andere hat mehr Geld bekommen. Und das war quasi der B-Movie dazu.
Mhm.
Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wie der hieß. Die letzten 2 vom Rio Bravo, den heute kein Schwein mehr kennt.
Mhm.
Und Leone hat für den Film tatsächlich auch genutzte Sets und Kostüme von die letzten zwei vom Rio Bravo verwenden müssen. Und also tatsächlich ist auch irgendwann das Geld ausgegangen in der Produktion. Und die spanischen Techniker sind dann nachts hingegangen und haben alle Fenster entfernt aus den Sets, sodass sie nicht weiter drehen konnten. Die konnten ja nicht ohne Fenster drehen.
Das ist ja gemein.
Eben.
Das heißt, die haben richtig stunk gemacht.
Ja klar,
weil du ihr Geld kriegst. Ja, natürlich. Ja.
Und da mussten dann die Produzenten aus Rom rüberfliegen mit Koffern voller Bargeld und die dann auszahlen. Also wie gesagt, das waren keine sehr praktischen Produktionsbedingungen.
Nee.
Und Eastwood selber war auch schon mal drauf und dran zu kündigen und abzuhauen.
Und noch während des Drehs?
Während des Drehs, ja. Und Leone hat ihn gerade noch so im Hotel abgefangen.
Dann mit...
Mit dem Koffer schon, ja.
Okay. Und ich finde das ein sehr schönes Nachtbild eigentlich, ne?
Das ist übrigens ein mexikanisches Trauerlied, was wir da
hören. Kannst du gerade hören?
Ja.
Ah.
Also nicht ganz genau, weil da lagen wohl Rechte drauf. Das war noch nicht so alt, das war... Aber das ist eine Adaption.
So ein Sound-alike.
Ja, was man auch aus anderen Western kannte. Und...
So, sie sehen wir doch jetzt auch das erste Mal.
Genau, ne? Sie ist ja das wahre Familienoberhaupt der Baxters. Während John Baxter steht ja eindeutig unter der Fuchtel seiner Frau.
Stimmt.
Das, was ja auch
und dann, sie ist auch so ein bisschen mit diesem, sie ist ja so ein bisschen witwenhaft irgendwie.
Mit diesem Schleier.
Ja, mit diesem Schleier und so in schwarz gehüllt.
Ja. Ist das schwarz und nicht blau?
Ach, ich weiß nicht, es ist jetzt schwer zu sehen.
Blau wäre natürlich eine gewisse Mariensymbolik.
Ah, gut, das können wir jetzt bei den Lichtstimmung, bei der Lichtstimmung nicht ganz sehen.
Weil nämlich alles, jetzt, alles blau ist.
Ja. Aber jetzt steht doch das Treffen bevor, ne? Das war das doch, ne?
Jetzt jetzt haben wir erstmal die Szene mit den Särgen, wo zwei Exhumierte von dem Goldtransport ausgebuddelt werden und die Leichen platziert werden. Sodass es später so aussieht, als wären sie nicht gestorben.
Ja. Finde ich, muss ich sagen, wirkt für mich ein bisschen unglaubwürdig.
Mhm.
Also ich verstehe natürlich die Idee, aber dass Joe sich so sicher ist, dass dieser Plan funktioniert, das wundert mich schon.
Du meinst, weil die da nur liegen werden und man sieht, dass die sich nicht bewegen oder weshalb
dann? Genau, richtig. Also die setzen die jetzt einfach nur an diese Grabsteine.
Wenn wir sie nicht begraben, wofür haben wir sie dann hergebracht? Tote können manchmal sehr nützlich sein. So, das ist auch so eine ganz leichte Anspielung darauf, dass er irgendwie eine Vergangenheit hat.
Ja, stimmt, richtig.
Aber was das konkret heißen soll, es gibt Situationen, da kann einem nur noch ein Toter helfen.
Mhm.
Und dass er das schon mal erlebt hat, das weiß man auch nicht.
Und er hat doch jetzt hier ausgerechnet diesen einen Grabstein ausgewählt, wo er die zwei Toten anlehnt, der einzigen Person, die irgendwie in letzter Zeit wohl an eines natürlichen Todes gestorben ist.
Ja, gut. Kann auch nochmal Anspielung darauf sein, dass die nicht ermordet wurde.
Ja, hat sich ja gerade beschwert, dass er ausgerechnet diesen Grabstein genommen hat.
Ja, und auch hier wieder Eastwood oder Joe ist der etwas unorthodoxe Westernheld. Und ein neuer Typus.
Ja. Gut, die zwei toten Soldaten bleiben an der Grabstein gelehnt zurück. Ja.
Auch schön, wie jetzt so langsam sich das Bild auffällt und die Figuren dann alle auftauchen im Licht.
Stimmt, ja. Das ist sowieso schön, dass in diesem Film es wird eine Kerze angezündet oder irgendwie ein Streichholz und plötzlich wird der ganze Raum hell, ne? Und wir sind jetzt das erste Mal im Haus der. Wir sind
Baxters.
genau bei den
Ruth
Baxters,
Baxters.
oder? Das allererste Mal.
Ja, doch, ja. Wir erfahren überhaupt ein bisschen mehr mal über die Baxters. Bisher haben wir ja nur eigentlich erfahren, dass er der Sheriff ist.
Genau. So. Und der John Baxter trinkt sich noch ein. Seine Frau geht die Treppe rauf.
Und wird
Und
dort gleich
oben,
auf Clint
genau,
Eastwood treffen, das auch
erwartet
sehr
sie.
schön inszeniert ist. Denn wir sehen ihn hier noch überhaupt, doch, wir sehen leicht, dass sich der Vorhang bewegt.
Ja. Und
Und jetzt
genau,
muss er
Frau vorm
nach.
Spiegel öffnet sich das Kleid. Okay, Spannungsmusik.
Jetzt sehen wir, wie sich der Vorhang öffnet und
Das ist
Eastwood.
wirklich sehr schön gemacht. Also sie will das Licht, glaube ich, runterdrehen, ne? Und Eastwood greift ihre Hand und hält ihr den Mund zu. So, John Baxter wird, weiß nicht, wird er irgendwie nervös? Nein, er läuft nach unten durch die
Nö.
Wohnung.
Jetzt wird er
Jetzt wird
nervös.
er nervös. Seine Frau ruft ihn nach oben. Und er sputet wirklich, ne?
Ja, klar. Auch schön, wie Eastwood ihn mit einem Griff entwaffnet.
Ja, und auch dieses Drehen der Pistole.
Ja,
Also ich
ja.
weiß nicht, wie oft hat er das üben müssen, weil das sieht ja wirklich sehr präzise aus.
Ja, gut, ich weiß ja nicht, ob er das vielleicht in seiner Serie ständig macht.
Ja, gut,
Er
stimmt,
war ja zu
ja,
dem
okay.
Zeitpunkt in der Western-Serie eh
Gut, ja,
aktiv.
das habe ich nicht bedacht, ja.
So.
Das habe ich halt nicht so ganz verstanden. Also die zwei Soldaten haben sich auf dem Friedhof versteckt.
Ja.
Und wer hat nochmal diese Info dann organisiert? Irgendwer hat die dort gesehen.
Ja, er hat das den Baxters erzählt. Also Eastwood
Ach
hat das den
so, er hat das
Baxters
selber.
erzählt. Er spielt die ja
Ja,
gegeneinander
okay. Ja,
aus.
das war geschickt.
Eastwood hat das
Jetzt
den
verstehe
Baxters
ich.
erzählt.
Gut. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, dass die da so teilnahmslos einfach an einem Grabstein gelehnt liegen.
Genau, weil es geht ja darum, ein Zusammentreffen der Baxters und der Rojos zu
Zu inszenieren.
inszenieren und dass die
Ja.
sich nämlich gegenseitig abschießen.
Ja, verstehe. Das ist echt gut.
Und die Baxters haben natürlich ein Interesse daran, die Rojos auszuliefern. Denn wenn die Rojos den Geldtransporter überfallen haben, oder den Goldtransporter, kommt der Gouverneur mit seiner Kavallerie an und lässt die ganze Familie festnehmen und dann haben die Baxters das Dorf für sich alleine.
Ja. Was ich interessant finde, als sie vorhin eingeladen waren, um sich zu treffen, die Familien, ne?
Ja?
Da haben wir das Treffen nicht gesehen.
Nee,
Aber
nee.
jetzt, wo sie sich ja am Friedhof treffen werden, da werden wir dann das
Ja.
Aufeinandertreffen sehen.
Weil das
Also
das wichtigere Treffen
das
ist
wichtigere
sozusagen.
Treffen, ja.
Denn das andere Treffen war ja nur pro forma, sozusagen.
Stimmt. Okay, also Joe hat sich Platz geschafft.
Und sucht jetzt das Gold. Und jetzt wird der Film so ein bisschen zu einem Detektiv-Schrägstrich-Bond-Film auch wieder.
Ach, weil er so ein bisschen agentenmäßig sich da
Genau,
einschleicht. Also er klettert über die
genau.
Mauer. Was ich
Und
auch sehr
jetzt
schön finde, diese
erstmal.
Spuren an den Schuhen, ne?
Ja. Und jetzt investigativ aktiv wird.
Wobei irgendwie die Musik dazu nicht so ganz passt, ne? Die ist ja eher gerade so idyllisch, ne? Und jetzt nicht
Ja,
spannungsgeladen.
gut, aber
So
das
inzwischen.
Leitmotiv des Films, ne?
Ja, okay.
Ja, gut. Das ist, glaube ich, auch sein Thema.
Ah, und was war nochmal das mit der Flöte? Wann kommt das immer? Dieses Dülü.
Das ist.
Dülü.
Ja, das ist auch, aber das ist nur so ein Kontrapunkt um.
Okay,
Ey, Moment,
also.
das könnte natürlich auch das Thema des Zigarillos sein. Tatsächlich.
Ah, müssen wir gleich mal drauf achten, wenn das nächste Mal kommt.
Mario Breger.
Auf den geschossen wird?
Genau. Das ist einer der wenigen Schauspieler, die in allen drei Dollar-Filmen mitspielen. Außer Eastwood selbst natürlich.
Ja. Aber er ist schon eher so der Depp, oder?
Ja, klar.
Also
Also,
der wurde jetzt ja, erstmal hat er überhaupt nicht geschnallt, von wo geschossen
das
wurde.
merkt man ja später auch nochmal, wenn sie Eastwood zusammenschlagen, dass er ihm die falsche Hand zertrümmert.
Ah, ja.
Ne?
Ja, okay, das ist sehr dämlich. Und Joe war sich ja sehr, sehr sicher, dass er ganz alleine ist, weil er konnte ja einfach da im Hof rumballern.
Ja, klar. Aber klar, natürlich, es ist ja für die Rochus das Wichtigste jetzt, dass diese beiden Überlebenden von dem Goldtransport getötet werden. Denn wenn die durchkommen und wenn die zu einer Dienststelle kommen, dann sind die Rochus erledigt.
Ja. Gut, jetzt bauen sich die beiden Familien am Friedhof gegenüber auf.
Genau.
Haben die schon, also sie haben noch nicht erkannt, dass die Soldaten vielleicht tot sein können, ne? Das ist
Nee,
denen immer noch nicht
sonst
klar.
müssten sie das ja nicht.
Nee, ja.
Sie achten ja auch inzwischen, also die Baxters haben ja schon gesehen, dass die Rochos kommen. Und die Rochos wissen ja, dass die Baxters da sein werden. Von daher geht es ja erstmal darum, ja, sich gegenseitig erstmal aus dem Weg zu räumen und sich dann erst um die Soldaten zu kümmern.
Ja. Gut, Joe geht in dieses Lager rein, wo ganz viele Fässer auch unterschiedlichster Größe rumliegen.
Genau. Und das große Fass, das später ja nochmal wichtig wird,
Ja.
das
Liegt schon da an dieser
liegt schon da,
Rampe.
ja.
An der Rampe bereit. Wir hören das Holz knatschen. Und er schaut sich erstmal in aller Ruhe um.
Klopft auch gleich die Fässer ab.
Und nimmt natürlich dazu seinen Colt.
Und das wird später gleich im Schnitt noch interessant, wenn Leone jetzt anfängt, diese Durchsuchung von Eastwood und das gegenseitige Belauern und dann später Beschießen der Rochos und der Baxters zusammenschneidet.
Ah, ja. Wer hat nochmal angefangen gerade zu schießen, jetzt auf dem
Ramon.
Friedhof? Ramon. Also auch genauso wie er eingeführt wurde,
Ja.
der gleich schießt, das ist Ramon. Und da bleibt
Ramon
er
ist der
bei.
aggressivere von beiden, ja.
Ja, okay. Und Joe hat weiß
Ja.
einfach, er hat die Zeit der Welt, er geht da
Ja,
ganz,
klar.
ganz entspannt durch.
Ja.
So, was mich jetzt halt wundert, ist, der wird geschossen und die zwei toten Soldaten bewegen sich ja nicht.
Es achtet ja keiner auf die Soldaten.
Nee, stimmt, die sind jetzt schon egal. Und es wird einfach geschossen. Und ich frage mich, wie sehen die überhaupt irgendwas?
Gar nicht. Man schießt ins Blaue.
Ja.
Das ist so.
So.
Was willst du machen?
Ja. Er klopft dreimal aufs Fass und wir sind.
Viermal aufs Fass klopfen, vier Schüsse. Zwei Klopfer, zwei Schüsse.
Ah, das ist wirklich
Ein
cool.
Klopfer, ein Schuss.
Ja.
Siehst du, das wird
Und die haben
auch
sogar gerade
rhythmisiert durch
gleichzeitig,
den Schnitt.
ja,
Ja.
gleichzeitig geschossen. Ungewöhnlich, weil sonst sind die Schnitte ja wirklich eher lang, ne? Die Einstellungen sind lang und das war jetzt mal wirklich so eine sehr kurze Schnittfolge.
Ja, da freue ich mich schon mal drauf, wenn wir das Finale vom dritten Teil uns ansehen werden, weil das ist ein Schnittfeuerwerk.
Ja, bin ich ja gespannt, ja. Schön. Und auch hier haben wir ja eigentlich noch einen anderen Konflikt. So dieses, wie war das nochmal? Gewehr oder Colt?
Genau, das
Ne,
kommt
und
ja dann auch noch
das
rein.
kommt ja dann auch noch.
Ja,
Und ich meine,
genau.
hier haben wir ja auch Schützen mit Colts und Gewehren.
Ja, und Ramon nimmt die Baxters auch nicht ernst, weil er eben auch weiß, dass die Frau da die Hosen anhat und nicht John Baxter.
So, Joe lehnt sich an dieses Fass und merkt, dass das einen drehbaren Boden hat und guckt rein und findet dann ja eigentlich nur ein Säckchen. Wir wissen eigentlich immer noch nicht, was drin ist, oder?
Na gut, aber man kann sich,
Na doch, man hat jetzt
also
gehört, es ist irgendwie was
und
Klimperndes, ne?
er wird's ja auch vom Gewicht her erkannt haben, dass das,
Ja, also das sind dann
dass da
wahrscheinlich
kann ja keine
Goldmünzen, oder?
Nahrungs, ja,
Also so hörte sich das an. Aber wir haben es nicht gesehen, ne?
Ja gut, aber ich sag mal so, alles, was wir bisher wissen und erfahren haben im Film, und jetzt schlägt da
Oh.
Marisol erstmal nieder.
Ja, ich glaube, er ist gerade selber etwas überrascht.
Natürlich.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er einen anderen Gesichtsausdruck in diesem Film
Ja.
hat, oder?
Man hat auch schön gesehen, wie er jetzt gerade genervt war. Das.
Ja, oh Mann, was habe ich da nur angestellt? Ja.
Und letzten Endes, jetzt hilft er ihr. Das erste Mal, dass er was nicht für sich oder für Geld tut. Und das wird sich als Fehler herausstellen.
Naja, wir wissen ja nicht genau. Also, er hat ja sich schon erkundigt, wer diese Frau ist.
Ja.
Wir wissen natürlich jetzt nicht, was er vorhat.
Aber ganz offensichtlich, er könnte ja auch abhauen. Sie hat ihn ja wahrscheinlich nicht gesehen. So schnell, wie er sie geschlagen hat. Ne?
Nee, stimmt.
Und er muss sie auch nicht zum Brunnen da tragen, sondern er hätte auch einfach abhauen können und gut wär's. Und die Baxters haben offensichtlich eine Geisel genommen.
Was wir nicht
Die
gesehen
Baxters
haben,
nicht,
oder?
sondern
Sie
die Rochos
haben,
natürlich,
genau,
meine ich. Die
die
Rochos
Rochos
haben
von
eine
den
Geisel von
Baxters.
den Baxters genommen.
Aber wir haben das nicht gesehen,
Wir
oder?
haben
Das
das nicht
war, es
gesehen,
ist jetzt nur
aber
eine Info, die durch
das
den
wegen wird
Dialog
es ja
kommt.
gesagt.
Ja.
Ist halt mal ein Fall von Tell, don't show. Anstatt show, don't tell.
Ach
Was
so,
ja.
ja. Okay, jetzt wurde der etwas dümmliche Wachmann gefunden und
Ja.
es fiel auf, dass Marisol
Verschwunden ist.
verschwunden ist. Und was macht Joe? Er bringt sie natürlich zu der, wie heißt die Frau nochmal von
Zu.
Baxter?
Ja. Denn jetzt hat sie ihn nämlich eine Geisel zum Austausch gleich.
Das ist wirklich geschickt. Ist er darauf gekommen, weil er die
Nein.
Info gehört hat, dass
Ich
die, oder?
bin ich mir nicht sicher. Es ist ja eigentlich nicht sein Ziel, dass sie wieder zurück zu Rocco kommt. Meinen Namen erwähnen Sie lieber nicht.
Das ist auch
Aber
gut für
wir haben
jemanden.
ihn ja sowieso noch nie
Ja.
gehört.
Und das fand ich auch schön, wer sich für eine Handvoll Gold kaufen lassen kann.
Das Gefühl, sie werden in San Miguel noch ihr Glück machen.
Deshalb bin ich auch hergekommen.
Na.
Und guck dir mal diese riesigen Scheine an, die er
Waren die
da einsteckt.
damals?
Ja,
Wer ist
was
das?
ist das
Ich
für eine
weiß es nicht.
Währung? Dollar, gut, soll es ja sein, wahrscheinlich, ne?
Oder Pesos.
Aber wenn
Wir
der
sind ja in
Film.
Mexiko.
Ja. Aber wenn die. Er macht ja alles für eine Handvoll Dollar.
Ja gut,
Also es
das kann
sollten dann
natürlich
wahrscheinlich
auch.
schon Dollar sein, ne?
Ja gut, das ist natürlich.
Ja, aber die Scheine sind schon riesig.
Ja.
Ah, da haben wir jetzt
Jetzt
das
haben wir die
Laub.
Blätter, ja
Genau,
genau,
ja,
das
das.
Laub, was ich vorhin erwähnt
Ja.
hatte. Was diese Flusen nochmal aufgreift von der Begegnungsszene mit Ramon. Und jetzt ist Eastwood wieder der Beobachter.
Und eigentlich setzt er sich wie so ein kleiner Schuljunge, Lausbub, auf den Stuhl mit verkehrter Lehne herum, mit der Lehne nach vorne, öffnet sich eine Flasche und schaut sich das Schauspiel von der Veranda aus an.
So wie wir ja auch.
Ja, genau. Jetzt kommt wieder diese tragende Musik. Und jetzt ist es ja auch so, jetzt taucht das erste Mal, glaube ich, das Kind wieder auf, was
Genau,
wir am Anfang
ja.
gesehen haben. Das ist ja auch noch eine Info, die uns fehlt.
Inwiefern? Dass das ihr Sohn ist, oder was?
Ich glaube, oder? Hatten wir das? Oder?
Ja gut, er ist ja ganz am Anfang zu ihr hingelaufen.
Ja, okay, ja.
Also ich meine, ich weiß nicht, ob es da explizit genannt wird, aber ich sag mal so, man kann sich's eigentlich schon denken, dass es.
Ja, stimmt, ja. So, ich muss sagen, das ist richtig schlecht synchronisiert.
Ja.
Also das stört mich wirklich. Also dieses Geheule des Kindes. Also merkt man, dass das ein Erwachsener synchronisiert hat.
Ja.
Da wäre jetzt mal interessant, wenn man an der Stelle mal die Neusynchronisation sich anhört oder die
Können wir ja
Wiederaufnahmesynchronisation
irgendwann mal
mal reinhören, ne? Ja,
im Anschluss mal
ob das da
machen, ja.
besser geworden ist. Und auch hier irgendwie, das ist so eigentlich das typische Western. Lange, einfach nur Gesichter
Wobei
zeigen.
das ist auch sehr Leone, ne? Diese
Ja.
Nahaufnahmen von Gesichtern. Ja, da ist es noch sehr zurückgefahren. Später wird das noch sehr, ist eigentlich schon sein Markenzeichen, dass diese Close-ups so nah gehen, bis man nur noch die Augen sieht. Und das dann natürlich leinwandfüllend.
Okay.
Und ein Faktor, den niemand beachtet hat, kommt jetzt ins Spiel mit dem Kind. Und man sieht das an der Reaktion vor allem von Ramon.
Ja, das Kind bringt sozusagen diesen ganzen Gefangenenaustausch
Durcheinander.
durcheinander.
Auch
Oh,
eine schöne
das,
Einstellung, ne?
ja, dieser, es war Power Zoom eigentlich, ne? Weil sonst, sowas hatten wir in keiner Action-Szene, ne? In
Ja.
keiner Schießerei oder so hatten wir so eine Kameraführung. Aber als Marisol ihr Kind in den Arm nimmt, haben wir diesen Power Zoom auf die beiden drauf.
Ja. Und da kommt der Junge heim und wird erstmal von der Mutter umarmt.
Und dann kriegt sie ja noch einen
Die
Watschen, oder?
Ohrfeige, ja.
Ja. Patsch.
Raue Sitten. Und die Familie ist erstmal wieder vereint. Aber nicht für lange. Denn Ramon möchte ja seine Marisol auch wieder haben. Die er gewonnen hat, ja offenbar. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo erwähnt wird. Oder, also, ich habe mir gestern nochmal den Audiokommentar angehört, da wird es auf jeden Fall gesagt. Also nehme ich mal an. Wird das irgendwo erwähnt, zumindest in einer anderen Sprachfassung.
Und jetzt ist das allererste Mal, dass sich der Wirt einmischt, ne? Mit einem Gewehr auch in der Hand.
Man sieht, keiner weiß so recht, wie er darauf reagieren soll.
Ja, er zögert auch. Man weiß nicht, wo die Hand hingeht. Geht sie zum Colt oder zu was anderem?
Jetzt scheint es so, als ob sich Eastwood oder John oder Joe, besser gesagt, auf die Seite von Ramon Rojo geschlagen hätte und die Familie wieder getrennt wird. Das ist auch
Gut.
extrem durchkomponiert, wie die sich da bewegen.
Ja, schon, aber ich muss sagen, das ist das, was mich so ein bisschen einfach stört. Das ist so, ach, das dauert für meine Verhältnisse alles zu lange. Vielleicht bin ich auch einfach ein sehr ungeduldiger Zuschauer.
Das kann natürlich sein. Ja, da wirst du noch Freude haben an den weiteren Leone-Filmen. Der Leone zelebriert es.
Ja.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch so der Kino und der Kinofaktor und vor allem auch der Erstzuschauerfaktor. Also, ich glaube, da in den Momenten wirken Filme natürlich noch immer am besten, wenn du sie das allererste Mal im Kino siehst und dann verstehst du auch Längen besser. Und
Ja.
das ist natürlich jetzt bei uns hier ein bisschen schwierig. Wir gucken ihn ja ein mehrfaches Mal und
Ja,
haben
ja.
auch da die natürlich nicht dieses Erstseher-Erlebnis und gerade nicht im Kino. Das ist ja
Ja.
immer noch mal was Besonderes.
Und auch einen gewissen Zeithintergrund haben wir ja auch nicht in der Form.
Das ist korrekt. Ja. So, es ist auch gut. Wo willst du hin, Joe? Ach, zu den Roccos. Vielleicht gibt's Arbeit für mich.
Ja.
Ja.
Ja, und scheinbar hat sich Joe jetzt auch endgültig für die Rojos entschieden. Und jetzt wird das Thema Waffen und Rüstung nochmal etwas deutlicher vor Augen geführt, nachdem wir es ja schon relativ am Anfang einmal kurz eingeführt haben.
Ja, ich muss bei diesem Bild immer so ein bisschen ans letzte Abendmahl denken.
Das ist auch, glaube ich, ganz bewusst.
Ja,
Ja,
meinst du?
das ist ganz bewusst, ja.
Ja, also wie die da an der Tafel sitzen und sich ja, zulaufen lassen.
Naja, das ist definitiv. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass
Dass
das
das nicht,
unbewusst war.
ja. Und jetzt wird nochmal diese Auseinandersetzung Gewehr oder Colt, ne?
Ja. Und vor allen Dingen sehen wir auch, dass Ramon ein fast schon perfekter Schütze ist. Denn um so ein Herz zu schießen, glaube ich, brauchst du schon einiges an
Ich
Fähigkeiten.
denke auch. Okay.
Das alte
Ah, altes
mexikanische
Me ja.
Sprichwort.
Also der, wie ging das Sprichwort nochmal?
Wenn sich
Also.
zwei Männer duellieren, der eine hat einen Colt und der andere eine Winchester, dann ist der mit dem Colt ein toter Mann.
Ja.
Weil natürlich die Winchester auf viel größere Distanz schon schießen kann als der Colt. Ja, mit dem, was ja logisch ist, das Gewehr ist ja für weitere Distanzen gebaut als die Pistole.
Ja.
Und dementsprechend hat der das Gewehr hat, den Pistolenträger oder den Coltträger schon lange erschossen, bevor der überhaupt in der Lage wäre, sie zielsicher zu treffen. Aber darüber können wir im Finale nochmal gleich
Ja,
reden, wenn es
genau,
wird, ja.
richtig, ja. Und ich meine, da manipuliert er ja auch in gewisser Weise die Gesetzmäßigkeit des Sprichworts.
Genau,
Ne,
ja.
das sehen wir ja dann gleich. So, und jetzt nutzt er doch die Situation dieser ausgelassenen Feierstimmung, um selbst den völlig Besoffenen zu spielen. Und wir haben ja auch gerade den Zeitsprung
Ja.
gehabt mit der Blende. Das hat er sonst
Ja.
auch, glaube ich, noch nicht gemacht, oder? Ist dir das vorher schon mal aufgefallen? Nee.
So spontan wüsste ich es jetzt nicht,
Nee,
ne?
ich glaube nämlich auch nicht, ja. So, das macht er ganz geschickt. Joe lässt sich völlig zersoffen ins Bett schmeißen. Und jetzt wartet er darauf, dass die Tür zu ist, macht die Augen auf. Ah, jetzt kommt das Motiv wieder und er hat kein Zigarillo
Ja.
im Mund, also dieses
Es
Flöten.
kam vorhin schon, wo er beobachtet hat, wo er diesen Gefangenenaustausch beobachtet hat, war es auch schon mal.
Vielleicht
Und
ist das
jetzt wieder.
immer der Moment, wenn er was ausheckt oder wenn
Das kann
er
natürlich sein,
so,
ja.
ne? Okay, aber ich glaube, er hat doch ein bisschen was hat er getrunken, weil er sich nochmal Wasser in den Nacken und ins
Ja gut,
Gesicht
ganz
schmiert.
ohne wird das ja nicht schaffen, denke
Nee,
ich.
klar. Jetzt öffnet er das Fenster und wir haben eine Blende und er ist am Reiten.
Ja.
Es ist sehr schön, wie hinter dem Pferd diese Rauchwolke aufsteigt
Ja, ich
von dem
glaube, es ist eher
staubigen
eine
Boden.
Staubwolke und
Ja.
keine Rauchwolke.
Ja, das stimmt. Aber hier, man sieht auch erst den Staub und dann das Pferd.
Ja.
Und man sieht, es ist, glaube ich, ein bisschen schneller gedreht, oder?
Und wir sehen den Vater mit dem Sohn, die dort draußen irgendwo im Nirvana ihr kärgliches Leben führen, offensichtlich.
Ja, das ist echt die Synchronisation, die finde ich ganz furchtbar.
Okay.
Also von dem Kind.
Müssen wir mal nachher nachgucken,
Ja, was
wer
in
das
der
war.
neuen Synchronisation besser ist.
Ja, auch ein starker Auftritt von Eastwood wieder. Wie
Stimmt.
er vier Leute umbringt. Sind es vier? Ich glaube ja, ne? Ohne auch nur einmal den Abzug zu drücken, denn er schießt
Nee.
ja, indem er.
Jetzt hat er den Abzug
Jetzt
gedrückt.
hat
Ja,
er, ja, aber er
jetzt hat er
schießt
den
ja, wenn er da
Nachschuss.
mehrere Leute umbringt, drückt er ja nicht den Abzug, sondern...
Nee, genau, er nimmt...
sondern...
haut den Hammer, ne?
Den Hahn, genau.
Den, ja,
drückt
ja.
den Hahn nach hinten mit der flachen Hand, weil es dadurch schneller geht, natürlich.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, ob man das in der Realität überhaupt machen kann.
Nee, aber das ist so ein bisschen dieses typische...
Also vielleicht geht's einmal, vielleicht geht's einmal, aber ich glaube, ich schätze mal schwer, dass beim zweiten Schuss wird das Ding zu heiß, als dass du das wirklich
machen kannst. Ach so, das ist noch... Ja, kann sein, ja. So, man sieht, er rastet quasi aus und will eigentlich nur Krawall machen, ne?
Nee, ich glaube, er will das Ding in Brand setzen, ne?
Das kann sein.
Deswegen stand er ja... Und zack, fliegt die Machete weg.
Ja, weil Marisol durch die Tür reinkam.
Genau, auch eine schöne Szene, finde ich.
Ja.
Auch wenn die Gewalt da natürlich auch wieder sehr zelebriert wird. Aber sie ist nie selbstzweckhaft, finde ich. Aber gut, das ist sowieso eine andere Diskussion mit.
Ja, und die Musik ist auch mal ein bisschen anders, ne? Ja.
Nee, ich glaube, er schmeißt dieses ganze Holz und das ganze Stroh zusammen, weil er
das Ding gleich anfackeln will.
Ja.
Aber hat er es angezündet?
Bin ich mir nicht sicher.
Nee, hat er nicht, glaube ich.
Vielleicht hat er jetzt nicht mehr die Zeit gehabt.
Ah, okay. Jetzt bringt er Marisol rüber.
Genau, und holt den Ehemann. Vater,
ja, genau.
Oder was auch immer das ist.
Und erstmal das Kind.
Jetzt und gibt er denen ihm das Geld.
Fragen Sie nicht so viel, ich kann halt keine Ungerechtigkeit vertragen.
Das ist aber im Original nicht so. Da nee. Sagt er, ich kannte mal jemanden wie Sie, der auch, dem auch niemand geholfen hat.
Ah.
Also das ist tatsächlich
okay,
das ist
eine andere Übersetzung, ja.
Also das ist tatsächlich anders.
Das ist interessant.
Das ist nämlich das Einzige, was wir über seine Vergangenheit erfahren.
Mhm.
Was vielleicht auch eine Erklärung böte, warum er da als Lonesome Rider rumreitet. So, und Marisol und ihre Familie sind damit jetzt aus der Handlung raus.
Ja.
Und jetzt geht's nur noch darum.
Ist natürlich auch ein bisschen die Frage, die laufen jetzt einfach ohne Pferd und einfach nur mit Geld und was mit dem, was sie haben, los durch die Wüste, oder?
Hat er ihnen nicht sein Pferd gegeben?
Ich hab's nicht genau gesehen. Also ich glaube, die sind einfach nur losgelaufen. Aber ich glaube, das wird auch nicht genau geklärt.
Ist ja auch nicht wichtig.
Nee,
sie sind raus aus der Handlung.
Ja, genau.
Er hat ihnen Geld gegeben, er hat sie gerettet,
genau.
Sind raus aus der Handlung.
Ja.
Nee, er hat doch sein Pferd dabei noch. Sein ja. Maulesel.
Sein Maulesel.
Oder er hat das gemacht, damit es so aussieht, als wär dieser Posten überfallen worden. Diesen ganzen.
Ah.
Das kann natürlich auch sein.
Das kann sein, ja.
Dass man nicht direkt denkt, dass er. Dass es darum ging, Marisol zu befreien, sondern dass da einfach ein paar Banditen das Ding ausrauben wollten und sie dann halt mitgenommen haben, weil es sonst nichts von Wert dort gab.
Stimmt. Okay, er hat sich kurz versteckt, damit die anderen vorbeireiten können. Also ich glaube, das würde man heute auch so nicht mehr drehen. Das ist einfach so ein episches Reiten und Reiten und Reiten.
Ja.
Und ja, noch ist eine ja Einstellung.
Das ist das, was ich erwähnt habe. Ne? Leone hat die Szenen verlängert, nur damit er die Musik ausspielen kann.
Mhm.
Das ist, denke ich, so ein Fall, wo er das Ding...
Okay, ja, das kann gut sein, ja. Ich meine, Kulisse ist super, ne? Und auch vom Licht und so... Aber eigentlich, um zu verstehen, was passiert, braucht man's nicht. Würde man heute wahrscheinlich sagen.
Du hast den Film ja zum ersten Mal gesehen gehabt in der Vorbereitung.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich...
Also so.
Irgendwelche Ausschnitte habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, ja, aber nicht aber wirklich
am
bewusst.
Stück, am ja. Stück, sagen wir es ja. mal so. Was Kanntest du irgendwas von, also was wusstest du über diesen Film oder wusstest du nur, dass das ein Western ist mit John Wayne, mit Clint Eastwood?
Nee, also ich glaube, das, was mir am meisten da gesagt hat, ist einfach, dass da diese, so ein bisschen so die Grundeigenschaft von Clint Eastwood einfach schon vorhanden war. Das ist, glaube ich, die einzige Situation, wo ihm mal wirklich sein eigener Plan
Misslingt.
Misslingt, ja, wo was Unvorhergesehenes passiert, was ihn ein Problem macht, ne?
Wie gesagt, das einzige Mal, wo er was Altruistisches tut, wird hart bestraft, wie wir sehen
ja. jetzt. Mit Und ich muss sagen, auch wirklich sehr, sehr blutig jetzt.
Ja, das ist auch sehr exzessiv, wie sie mit ihm umgehen.
Ja.
Und ihn einfach mal übel zusammenschlagen.
Genau. Und ich muss sagen, die Darstellung des Blutes ist schon wirklich sehr, sehr eklig, weil das so wirklich so dickflüssig auf der Haut liegt. Und das ist doch der dumme Bruder von Ramon, oder?
Ja.
Der ihn eigentlich schon direkt am Anfang killen lassen wollte, ne?
Ja.
Ja, der lacht sich nämlich ein die ganze Zeit.
Das Wasser.
Ist das Wasser?
Denke ich mal, oder?
Ja, na ja. Okay. Hier, du Hundesohn. Ja, es muss ihm jetzt schon, also Joe krümmt sich, versucht zwar immer noch wieder so aufzukommen.
Ja, der ist ja schon wirklich, normalerweise würdest du da ja eine halbe Woche von erstmal im Bett liegen bleiben, nach so, wenn du so zusammengeschlagen wirst.
Ja. Ja, stimmt. So, jetzt konnte er noch einmal austeilen, jetzt liegt er auf dem Tisch. Und jetzt wird er gefragt, sag uns, wo Marisol ist, aber er kann ja nicht sagen, oder?
Er weiß es doch gar nicht.
Ja.
Die sind weggeritten.
Ja. Eben. Aber er könnte ja auch sagen, ich habe sie wegreiten lassen oder so. Aber sagt gar nichts.
Ja. So, und das war das, was ich vorhin meinte. Er zertritt ihm die linke Hand, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er ja Rechtshänder ist. Und immer
aber
noch
hat
schießen.
Er, doch, er hat immer mit rechts geschossen, ne? Oder hat
er
das?
Nee, er ist Rechtshänder.
Ja, okay. Ja, das war dämlich.
Also, er hat das Ding ja auch am rechten.
Naja, er kriegt ja gleich noch eine zweite. Das ist ja die Überraschung noch, die kleine.
Aber okay, ne, normalerweise würde man ja erwarten, wenn das so gemacht wird, dass er ihm die rechte Hand zertritt, dass er nicht mehr schießen kann.
Mhm. Ich glaube aber, so weit hat er nicht gedacht.
Ja, das sage ich ja. Das dient ja dazu, ihn als dumm darzustellen.
Mhm.
Ist übrigens ein häufiger auftretendes Motiv, verletzte Hände im Italo-Western vom Helden, ja. Also
okay.
Bei Django, also beim ersten Django-Film, passiert das auch, dass Franco Nero die Hände zerschlagen werden. Und auch bei Leichenpflastern seinen Weg wird auch der Hauptfigur.
So, das ist natürlich echt brutal gewesen.
Ja.
Das Schwere,
aber was war da? Aber er hat auch nicht besser verdient.
Was war da drin in diesem Fass?
War da überhaupt was drin?
Ah, keine Ahnung. Aber es muss ja so schwer gewesen sein, dass das mit der Wucht.
Weißt du, wie schwer so ein Fass ist von der Größe?
Ich glaube, es hat schon ein bisschen. Also, das war ja auch den Schwung über die Rampe.
Wenn das mit dem Schwung da auf dich zugehört.
Ja, das ist, glaube ich, schon anstrengend.
Das ist ja auch vor allen Dingen, das sind ja massive Eichenfässer.
Ja, stimmt, ja. Ja.
Das ist ja, das war so eine Wucht, dass sogar der Metallriemen geplatzt ist.
Ja. Und die Tür ist natürlich auch auf. Das ist natürlich auch so ein Nebeneffekt.
Ja, wir sehen, wie Eastwood ist, dass er nicht mal mehr gerade stehen kann, sondern sich nur noch so halbwegs irgendwie
über den Boden
kann.
Robbt.
mit letzter Kraft die Tür schließen und sich dann noch verstecken.
Und er hat immer noch die Sporen an den Schuhen.
Ja.
So, jetzt gehen alle rein und suchen natürlich Joe, der ja aber schon draußen ist. Und es muss ja ein Whisky-Fass gewesen sein oder irgendwas Alkoholisches.
Ja, weil das
jetzt, weil er jetzt ja, weil er jetzt ansteckt. Sein genau, zückt ja. Er jetzt sein Streichholz.
Ja gut, das kann natürlich sein, dass das irgendwas.
Also es muss irgendwas, war. Ja. Und das Schöne ist, das sind diese Streichhölzer, die überall gehen. Guck mal, wie das brennt. Das
sind noch keine Sicherheitsstreichhölzer.
Nee, die sind sie nicht. Das fackelt echt ganz gut. Das muss irgendwas Alkoholisches gewesen sein,
ja,
oder?
Ja, okay. Ja.
Sind eigentlich in diesem Dorf eigentlich nur Männer? Also bis auf die zwei Frauen. Marisol Männer ist ja
und,
weg.
Wird das nicht sogar irgendwann mal erwähnt? Männer und Witwen? Oder nur das Leben so, nur noch Witwen
ja,
hier?
Okay.
Ja. Irgendwie sowas wird, glaube ich, mal gesagt.
Das kann sein, ja. Joe verkriecht sich unter die Veranda. Und das Feuer breitet sich doch echt schnell aus.
Ja. Auch so ein typisches Leone-Motiv, der Blick durch so einen kleinen Schlitz. Es kommt häufiger in seinen Filmen vor. Machen sich alle auf die Suche nach Eastwood. Ja, und Ramon Rojo wird seine Liebe, oder Liebe ist es vielleicht nicht, aber seine Leidenschaft für Marisol zum Verhängnis. Denn er hätte ja auch Eastwood schon längst töten lassen können. Aber er wollte sie am Leben, stimmt. Er wollte ihn ja am Leben haben.
Ja, weil er da die Chance sah, noch zu erfahren, wo sie ist, ne?
Ja. Sonst gibt's ja für ihn keinen Grund, ihn am Leben zu lassen.
So, Joe hat sich weiter vorgerobbt und ist jetzt zwischen den Särgen immer noch am Boden. Und jetzt wird sein Freund, der Barmann, malträtiert in seiner Kneipe. Joe klettert an diesem abgestützten Wagenrad nach oben, um durchs Fenster reinzuschauen.
Ja.
Und dort sieht er, dass sein Freund, der ihn so nett aufgenommen hat und ihm
ja, auch der einzige wirkliche Freund, den er hat.
Ja.
Außer dem Sargmacher vielleicht noch.
Ja, das ist richtig. Und ich meine, er kann ja wirklich gar nichts dafür eigentlich, ne? Wie heißt der eigentlich nochmal, der Barmann?
Ich weiß es auch jetzt so nicht. Der hat, glaube ich, einen Namen, aber.
Das ist nicht so
relevant. Ist ja auch nicht so wichtig.
Ja. Das ist ein nettes Angebot, oder? Zur Belohnung
darf er... Darfst du mit deinem Freund zusammen krepieren?
Ja.
So, jetzt kommt es gleich zur Konfrontation zwischen den Rojos und den Baxters. Wie nochmal. Zur letzten Konfrontation zwischen den beiden.
Er spuckt ihn nochmal an.
Ja.
Der Tavernenbesitzer stürzt einfach zu Boden.
Wir wissen nicht mal, ob er überhaupt noch am Leben ist.
Nee, der war, glaube ich, schon ziemlich fertig. Also Joe hat, glaube ich, mehr abgekriegt, aber hat irgendwie besser eingesteckt.
Ja.
Ja. Ah, so, guck mal, das ist auch eine interessante Kombi, ne? Der Glockenläuter und der Sargbauer.
Ja.
laufen die, zusammen über den Platz.
Ne? Genau, also die einzigen drei, die Eastwood freundlich begegnet sind.
Ja.
Haben wir jetzt gerade direkt hintereinander gesehen. Das ist natürlich auch eine schöne Szene. Wenn Eastwood jetzt gleich aus dem Sarg zu ihm spricht.
Ja, er hört auch was, ne?
Ja, klar.
Aber er sieht, er weiß nicht genau,
wo
es
herkommt,
ja.
Wahrscheinlich die Angstvision eines jeden Sargbauers.
Ja, genau. Okay, Joe macht den Deckel leicht auf vom Sarg und holt den Sargbauer her. Und er guckt jetzt rein. Jetzt bittet er ihn aus der Stadt rauszufahren.
Ja.
Ich glaube, er
ja.
Er freut sich jetzt ein bisschen, dass er allen irgendwie eins auswischen kann und da mitspielen darf in diesem ganzen Tumult.
Ja.
Ich glaube, er hilft ihm jetzt nicht unbedingt nur aus, weiß ich, Freundschaft also oder so, sondern ich glaube, der Sackbauer hat auch ein bisschen Freude daran, in diesem ganzen Wirrwarr mitzumischen.
Ja, das kann schon durchaus sein.
So kommt er zumindest rüber.
Jetzt auch wieder so eine Stelle, wo Spannung aufgebaut wird. Wenn diese Pulverschnur da abfackelt, langsam bis zum Haus der Baxters.
Und ja gut, es explodiert natürlich an allen möglichen Stellen.
Und Feuer bricht aus im Haus der Baxters.
Okay, jetzt kommen die Planwagen angefahren. Mhm. Eigentlich ja so, wie Ramon ja auch angekommen ist, ne? Der ist ja auch mit so einem Wagen angefahren. Also, wir haben ihn auch in so einem Wagen gesehen. Aber gut,
sind er öffnet... Das nicht sogar deren?
Das kann natürlich sein, ja.
Klar, die öffnen damit die Türen.
Ja, und die lassen jetzt die Fässer vor deren Haus
damit sie abladen. Es erst recht anzünden können.
Ja, genau. Und das muss wirklich... doch ein sehr mieser Stoff sein.
Oder ist das Nitroglycerin, sowas in der Art? Das gab es ja im Westen schon.
Stimmt. Ja, bevor es das Dynamit gab, ne?
Dynamit gibt's ja auch schon. Es kommt ja später.
Stimmt, das ist ein bisschen, Einsatz. Ja, okay, ja, das ist...
Aber es wird irgend so ein flüssiger Sprengstoff sein, glaube ich.
Aber meinst du nicht, dass das
oder so Schmuggel ist? Oder sind das oder die Alkohol? Sowas? Ja gut,
ja, es kann auch der geschmuggelte ja
Alkohol sein, klar.
Genau, weil damit haben die ja auch ihr Geld verdient, ne, mit Schmuggelei.
Ja.
Aber im Prinzip ist es ja auch unwichtig, was es ist.
Was ich aber sehr schön finde jetzt an dieser Szene, ist ja noch nicht das Finale, aber dass dieser Ort, San Miguel, jetzt visuell zu der Hölle wird, die ja schon lange geworden ist durch das Treiben der Baxters und der Rojos.
Ja, das finde ich gut. Das ist eine gute Beobachtung, ja.
Ja, und der Plan geht auf. Alle Baxters fliehen durch den einzigen Ausgang, der nicht brennt, und werden dann erschossen, wie die fliegen.
Ja. So, und Joe versucht sich zu verdünnisieren und fährt mit dem Sargbauer aus der Stadt, aber lugt natürlich noch einmal.
Auch wieder der Blick durch so einen kleinen Schlitz, ne? Auch wieder so ein...
Das war interessant jetzt auch. Er hat gesagt, so, ich möchte diesen Anblick oder was, diese Schlacht nochmal genießen.
Hm.
Das erklärt ihn ja auch nochmal ein bisschen oder charakterisiert ihn. Also er ist doch irgendwie auch ein bisschen sadistisch.
Ja, er ist kein strahlender Held. Nee, das ist er wirklich
das,
nicht.
Das glaube ich nicht. Nee, das stimmt.
Ja, und die Rojos ergehen sich jetzt in ihrer Gewaltorgie an den Baxters, die sie langsam auslöschen, nach und nach.
Es sind unglaublich viele Männer, ne? Die
ja,
da auch rauskommen.
Ja, ja.
Es ist eigentlich schon relativ gewalttätig, ne?
Es ist sehr, ja, es ist auch sehr exploitativ, die Gewalt, ne? Also ja. Das.
Auch mit hier zum Beispiel jetzt mit
stürzt
dem brennenden.
Runter, voll in die Flammen rein.
Genau. So, jetzt kommen doch der John Baxter und seine Frau raus, ne?
Ja. Nee, erst der Sohn noch und die Frau kommt als letztes. Weil
Ach
sie ist ja
ja.
der Familienchef, das Familienoberhaupt.
Ach schön, ja. Hast du
Ja.
deine Frau schon um Erlaubnis
Naja,
gefragt?
das wurde ja schon angedeutet, dass Ramon John Baxter nicht für voll nimmt.
So, und das war ja schon wirklich sehr, sehr, also der wollte gar nicht richtig mit ihm reden, ne? Er wollte ihn eigentlich nur
Nein.
erschießen. Also Ramon hat jetzt Baxter erschossen und jetzt
Du kannst auch
kommt.
nicht, wenn du die ganze Familie auslöscht, nicht einfach einen davon kommen lassen.
Ja.
Das funktioniert nicht.
So, und jetzt ist sie wirklich die schwarze Witwe.
Ja, auch schön, wie der Sohn da liegt.
Ja.
Und es ist nicht Ramon, sondern sein Bruder,
Der
das
etwas,
letzte
der sowieso
Mitglied,
auf Krawall eher aus ist, ne?
der eine der beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen erschießt. Was so
Ja.
im Western auch nicht, im US-Western auch nicht vorgekommen wäre.
Ja. Ja, man sieht auch, dass Ramon seinen Bruder so ein bisschen,
Missbilligend
ja,
ansieht,
missbilligt, aber nicht unbedingt, er will ihn, er sagt nichts, aber er ist trotzdem etwas erstaunt, dass er es getan hat. Ja. Joe hat sich das alles mit angesehen, macht den Deckel des Sarges wieder zu und lässt sich weiter aus der Stadt herausfahren.
genau, verkriecht sich jetzt in dieser Mine. Wissen wir nicht, wird nie erwähnt. Ist ja auch letztendlich nicht wichtig. Hauptsache, es ist ein Ort, wo er Rekonvaleszenz betreiben kann. Und üben kann.
Man denkt erst im ersten Moment, ihm ist unfassbar langweilig und er ballert einfach so ein bisschen auf so einem Stück Metall rum. Aber wir sehen ja erst hinterher, was er vorhat. Aber so richtig fit ist er auch noch nicht. Guck dir das an.
Klar.
Also er versucht sich da
Das ist
mit
ja die
Mühe
blutigen,
aufzurichten.
die
Genau,
blutigen Verbände
die linke Hand ist ja
zertrümmert.
eingewickelt. Ja. Aber da muss er ja schon irgendwo Hilfe gekriegt haben, ne? Also erstmal ist er ja da. Und
Ja
zweitens
gut,
hat er
das
den
wird ihm der
Verband.
Sargbauer ja gemacht haben. Der kommt ja auch gleich nochmal wieder und bringt ihm das Dynamit.
Stimmt, und den zweiten Colt.
Ja. Und wir sehen Schnitt, es war offensichtlich schon etwas später wieder. Wunden sind teilweise verheilt. Und er ist geübter mit der Waffe. Und er kann schon wieder den Hahn zurückdrehen.
Oh ja.
Aber es ist noch nicht so ganz klar, was er eigentlich da macht. Bei dem
Nee,
Erstzuschauer.
man weiß es nicht. Also er hat jetzt wieder auf diese Metallplatte geschossen und begutachtet das. Jetzt zückt er ein Streichholz und zündet sich wieder den Zigarillo an. Und auch sehr schön, dass man den Schatten des Zigarillos auf der Metallplatte
Ja.
gesehen hat. Ah, und man sieht, er hat sich eine Metallplatte aus so einem alten Fass, glaube ich, rausgefeilt
Ja,
und
Fass, weil Boiler ist das, glaube
oder
ich, oder?
Boiler, ja.
Oder so ein Ofen,
Irgendwie
so
so
ein
ein Ofen.
Brennofen.
Genau. ist jetzt die längste Dialogszene.
Silvanito ist der Gastwirt. Das ist der Grund, nämlich, warum er jetzt überhaupt zurückkommt, weil sie ihn erwischt haben.
Womit eigentlich? Der ist doch nur in. Das letzte war ja erst in seiner Taverne zusammengebrochen, ne?
Ja, sie wollen halt nochmal gucken, ob sie was aus ihm rauskriegen.
Ja.
Sie waren wahrscheinlich erstmal damit beschäftigt, die letzten Tage ihr eigenes Haus aufzuräumen. Das dürfte ja weitestgehend niedergebrannt sein.
Ja, stimmt. Also eigentlich sind ja beide Häuser. Ja, bei der Familie sind er niedergebrannt. Ja,
genau.
Und da glaube ich wieder, der Sargbauer ist, finde ich, schon ein bisschen, der befeuert diesen Konflikt noch ein bisschen. Der hat nämlich Freude daran. Er bringt ihm nämlich noch die zweite Pistole, gibt ihm die Stange Dynamit.
Ja, natürlich, er hat ja gesehen, was der kann. Und er freut sich natürlich auch,
wenn es noch ein bisschen weiter
geht. Er für ein paar mehr Särge sorgt als für einen. Und das Dynamit, was er jetzt bekommt, das wird eigentlich, wenn man ehrlich ist, verschwendet von Eastwood.
Ja, nur für den Show-Auftritt, ne?
Ja, genau. Mhm. Er sprengt damit nichts, nicht mal ein Ablenkungsmanöver oder so, sondern er gibt sich damit einfach nur einen starken Auftritt.
Hat das eigentlich eine Bedeutung, dass Ramon jetzt auch Zigarillo raucht, um damit den Barmann zu ärgern? Weil er hat ja genau den gleichen Zigarillo geraucht.
Weiß
wie
ich nicht,
Joe. Da gibt's keine Verbindung, ne?
Glaube ich nicht, ne.
Naja, okay. Wahrscheinlich war das so die Einheitsmarke, die man damals dort geraucht hat.
Und jetzt wird Silvanito ausgepeitscht. Oder auch nicht.
So. Und in dem Moment, kurz bevor Ramon die Peitsche schwingen kann, zündet Eastwood das Dynamit. Und genau. Es steigt eigentlich nur eine große Staubwolke auf. Er hat ja nichts kaputt gemacht damit, ne?
Nee. Es geht nur darum, die Aufmerksamkeit zu erregen von denen.
Alles für den Auftritt, alles für den guten Auftritt. Wir haben jetzt diese Rauchwolke.
Wie er so langsam auch aus
genau,
dem
er kommt
Staub
aus dem,
sich herauslöst.
Ja, wie der Phönix aus der Asche, ne? Steigt er jetzt wieder auf.
Genau.
Und da ist er.
Ja, und jetzt baut sich's auf. Das finale Duell. Beziehungsweise Duell ist es natürlich nicht, aber die finale Konfrontation. Ja,
das Duell zwischen Pistole und
später,
Winchester.
Später kommt's ja noch zum Duell. Er schießt ja alle anderen vorher noch.
Und das ist halt jetzt auch richtig fett aufgetragen, ne? Die Musik ist jetzt quasi.
Jetzt kommt das, was
laut.
Man. Also, Leones Western werden auch gern mit Opern verglichen. Das ist jetzt so ein opernhafter Moment auch.
Ja, ist auch schön, dass wir jetzt nur die Schuhe mit den Sporen sehen.
Ja, die schwarzen und die braunen Schuhe.
Ja.
Ja, und Ramon weiß, eigentlich gewinnt er. Muss er jetzt gewinnen, weil
er hat ja die Waffe.
Er hat ja die Winchester.
Winchester, genau.
Und er weiß, er kann viel besser treffen als Eastwood mit seinem Colt.
Mhm.
Was willst du von mir? Dich abknallen.
Gut, das war der erste Schuss.
Mhm.
Von Ramon auf Joe.
Und er steht wieder auf. Und wir sehen, Ramon kann es nicht begreifen.
Nee. Und Joe provoziert ihn natürlich jetzt auch, ne? Ja.
Das muss er natürlich machen, denn er sagt ja auch, ziel auf das Herz, Ramon.
Ja, weil ich meine, nur das Herz ist geschützt.
Genau, ja.
Ich meine, wenn er
das Ding ist vorbei, sobald er woanders hinschießt. Aber deswegen wurde ja auch Ramon als so ein bisschen verrückt eingeführt. Weil sonst funktioniert das natürlich nicht.
Nee.
Aber nur weil Ramon eben offensichtlich auch ein bisschen verrückt ist, funktioniert das Ganze so.
Ja. Also ich würde ja, also das mit dem, also ich hätte ja, also Joe muss ja auch ein bisschen lebensmüde sein, weil sonst würde er ja nicht, ich meine, er könnte mir einfach in den Kopf schießen.
Ja.
Oder woanders hin, der ist ja wirklich nur am Brustbereich geschützt.
Aber bist du dir echt sicher, dass der Typ, der abwechselnd für zwei Gangsterbanden ein bisschen lebensmüde ist?
Ja, okay, ja. Ja, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, ja. Ach, das ist das verschmitzte Lachen von vom Sargbauer, ne?
Ja, klar, der freut sich, dass den Rochus endlich Einheit geboten wird. So, und das ist jetzt die Szene. Ramon sieht, er hat seine Fähigkeiten nicht verloren. Er ist nur einfach überlistet worden.
Ja, und er hat echt.
Und das hat jetzt nämlich, Eastwood oder Joe die Möglichkeit gegeben, so nah ranzukommen an ihn, dass er mit dem Colt überhaupt treffen kann.
Mhm.
Und dadurch gleichen sich jetzt nämlich
die Fähigkeiten zwischen Winchester und Colt, ja.
Und gleich beim richtigen Duell, er schießt ja jetzt erstmal noch die anderen, beim richtigen Duell kommt nämlich dadurch der Colt gegenüber der Winchester sogar Oberwasser, weil der leichter nachzuladen ist, wie die Winchester.
Stimmt.
Der Colt dreht sich ja selber. Jetzt erschießt er nämlich die ganzen Helfershelfer und Brüder von Ramon.
Ja.
Und Ramon hat die Kugeln noch in der Hand.
Ja, hat er das Gewehr aus der Hand geschossen oder hat er es einfach verloren?
Ich glaube, er hat es fallen lassen. Eastwood greift den Spruch auch nochmal auf. Befreit noch schnell seinen einzigen Freund.
Ich bezweifle ja etwas, dass man aus der Hüfte geschossen so ein Seil durchschießen kann. Also
ja.
Es wirkt schon sehr lässig, wenn man das kann. So, Joe hat jetzt seinen
Revolver weggeworfen, genau.
Weil
und das ist quasi das Duell, ne? Wer als erstes Ding erreicht.
Genau, ja. Aber er hat ja die zweite Waffe, deswegen, da ist er jetzt so auch wieder sehr, sehr gemein eigentlich.
Gar nicht ein, ne?
Ich bin mir nicht sicher, aber er hat die zweite Waffe, ja, ne?
Ja, aber es geht ja nicht.
Man sieht sie auch nicht.
Es geht ja nicht um die zweite Waffe, sondern es geht ja darum, dass der Revolver jetzt im Vorteil ist gegenüber dem Gewehr.
Mhm.
Weil der Revolver selber nachlädt. Siehst du, er lädt nach und zack, ist es bereit, während er hingegen die Kugeln erst ja noch, also Ramon die Kugeln ins Gewehr reindrücken musste und das Gewehr erstmal sichern musste und auch selber laden musste. Der Revolver ist ja geladen in dem Moment, wo du die Trommel zurückdrückst, während hingegen das Gewehr erst geladen ist, wenn du es lädst, richtig. Also die Kugeln rein und dann musst du es ja erst laden.
Ja.
Deswegen.
Ja, stimmt.
Deswegen ist der Revolver dann plötzlich besser als das Gewehr. Sobald das Gewehr seinen Vorteil der Distanz verloren hat.
Das hier diese Taumelszene, muss ich sagen. Also das ist auch nochmal sehr interessant gedreht, weil das auch mal richtig rausfällt aus allen anderen Bildern. Weil wirklich die Kamera aus der Hand genommen.
Ja. Und auch eine subjektive Kamera.
Und eine subjektive Kamera, ja, das haben wir sonst, glaube ich, auch noch nicht gehabt.
Nee,
oder?
Nee, ich glaube nicht.
Nee. Und jetzt neigt er sich da zum Boden und bleibt über diesem Brunnen hängen.
Mhm.
Und das ist jetzt auch nochmal interessant.
Ja, der letzte Heckenschütze.
Ja.
Das ist Ramon, nämlich Ramons Bruder.
Ah. So, und jetzt, wer bleibt übrig? Nur noch die drei eigentlich, ne?
Ja.
Joe.
Der Glöckner müsste auch noch irgendwo
sein.
Stimmt,
ja, der Glöckner. Ja, okay.
Allein gegen die ganze Bande irgendwie bist du nicht ganz dicht.
So, ja. Ich finde auch interessant, je mehr Leute sterben, je redseliger wird der Sargbauer.
Ja.
Der war ja am Anfang echt nur so ganz ruhig und irgendwie nur so am Rande. Und ihm wurde einfach nur zugesprochen, was er zu tun hatte.
Ja,
Ach,
da
da
ist
ist
der
der
Glöckner.
Glockenspieler, ja. Das war auch nochmal ein bisschen Galgenhumor, oder?
Ja, natürlich.
Joe verabschiedet sich. Er
Mit
möchte
seiner
nicht zwischen
Tasche.
der amerikanischen und der mexikanischen Regierung stehen.
Ja.
Also, er steht sowieso gerne, ungerne zwischen irgendwie zwei
Fronten,
Fronten,
ja.
ne? Das ist nicht so sein Ding.
Tja. Und da reitet er davon, der Fremde, der das Dorf von den Gewalttätern befreit hat.
Ja.
Kamera erhebt sich.
Ja, wir sehen nochmal diesen Balken, wo Joe vorhin dran, also am Anfang dran hing, als auf
Joe?
das, ja, als er, als auf, als sein,
Ach
sein
ja, wo er sich
Maulesel,
festgehängt hat,
ja, genau,
ja.
ja.
Und wo der Gastwirt auch gerade noch dran gefesselt war.
Stimmt, ja.
So, und die Schauspieler verlassen die Bühne.
Genau.
Sozusagen. Ja.
Ja, wird noch vermessen, ne? So die letzten Toten, die da rumliegen.
Ja.
Ja, und das war
Das war für eine
für einen
Handvoll
Fall,
Dollar.
ja, für eine Handvoll Dollar. Genau. Bei I Went to Film.
Genau. Ja. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen, jetzt nachdem du ihn zum zweiten Mal gesehen hast?
Ne, ich muss sagen, er ist gar nicht so, jetzt nochmal im weiteren Durchgucken, war der gar nicht so wild. Also was mich halt maximal gestört hat, sind die Längen, weil ich einfach sehr ungeduldig bin und einfach ein anderes Schnitttempo gewohnt bin. Aber so wenn man drüber spricht, muss ich sagen, kann der auch gefallen. Also von den Bildern her war das ja super. Und man versteht oder kann nachvollziehen, warum das auch ein Sprungbrett sowohl für Leone als auch für Eastwood gewesen ist mit diesem Film.
Ja. Und also es wird sicherlich nicht der letzte Italo-Western gewesen sein, den wir hier besprechen werden. Das kann ich schon mal garantieren. Da habe ich noch ein paar im Petto, über die ich gerne reden möchte. Und natürlich wird dann auch irgendwann mal für ein paar Dollar mehr dabei sein.
Ja, bin ich sehr gespannt.
Und ja, ich hoffe, es hat auch allen anderen gefallen. Und
Genau, wir sagen bis zum
damit
nächsten Mal, ne?
bis denn.
Ciao. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.